Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hi, wir steigen gleich thematisch hart ein. Es geht um sexuellen Missbrauch, ums aktuelle Gerichtsurteil gegen Bill Cosby. Außerdem sprechen wir über den vielleicht stilprägendsten Anime, seit es Animes gibt, die Verfilmung von Akira aus 1988 und was die Architektur darin auch heute noch atemberaubend macht. Zu alten Zeiten.
Hilton, das ist Schnee von vorgestern. Beruhige dich und schlaf weiter.
Wie soll sich ein Mann beruhigen, den man in der Blüte seines Lebens über die Klinge springen lässt?
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Bill Cosby Show. Gefühlt 180 Jahre alt inzwischen. Früher wohlig wärmend, heute eine Show, die wohl kaum ein Sender nochmal wiederholen wollen würde. Dazu sind's eindeutig zu viele Missbrauchsvorwürfe gegen Bill Cosby in den vergangenen Jahren gewesen. Zwischenzeitlich war er im Gefängnis. Jetzt befand eine Jury in einem Zivilverfahren ihn für schuldig, ein 16-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben im Jahr 1975. Katharina Wilhelm.
Vor dem Gerichtssaal in Los Angeles jubelte die Seite der Anklage. Staranwältin Gloria Allred freute sich über das Urteil gegen den ehemaligen TV-Star Bill Cosby.
It's always been about accountability.
Es ging immer um Rechenschaft. Wir haben immer gesagt, dass wir mit jeder Zahl glücklich sind, die uns die Jury zuspricht, wenn sie finden, dass Mr. Cosby die Klägerin sexuell missbraucht hat, als sie ein Kind war. Judy Huss hatte Cosby vorgeworfen, sie im Jahr 1975 missbraucht zu haben. Damals war sie 16 Jahre alt. Nach ihren Angaben hatte Cosby sie betrunken gemacht und war mit ihr in die Playboy-Villa von Hugh Hefner in Los Angeles gefahren. In einem Schlafzimmer habe dann der Missbrauch stattgefunden. Cosby habe sie genötigt, ihn zu masturbieren. Bereits 2014 hatte Huss gegen Cosby geklagt. Weil der Fall zu lange zurücklag, wurde kein strafrechtliches Verfahren eingeleitet. Huss konnte noch ein Zivilverfahren anstreben, weil sie zu dem Zeitpunkt des Falles noch minderjährig war. Das Verfahren war dann aber erst einmal ausgesetzt worden, weil Bill Cosby im US-Bundesstaat Pennsylvania einem Strafprozess ausgesetzt war. 2018 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs einer Frau im Jahr 2004 schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil wurde 2021 wegen eines Formfehlers aufgehoben. Seitdem ist Bill Cosby wieder auf freiem Fuß. Judy Huss hat das Zivilverfahren in Los Angeles gewonnen. Eine halbe Million Dollar bekam die mittlerweile 64-Jährige von der Jury zugesprochen. Den Reportern sagte sie, es war eine Tortur. Ich wurde zerrissen. Es fühlt sich nur nach einem Sieg an, für alle Opfer. Bill Cosby war nicht persönlich zu dem Gerichtstermin erschienen. Er bestreitet alle Vorwürfe, auch die anderer Frauen. Etwa 60 haben bisher Vorwürfe gegen den ehemaligen TV-Star erhoben. Sollte es zu sexuellen Kontakten gekommen sein, seien diese stets einvernehmlich gewesen, heißt es von seinen Anwälten. Sein Sprecher Andrew Wyatt sagte, der Fall sei nicht zu Ende. Das war kein Sieg. Sie haben keinen Strafschadenersatz erhalten. Es war ein Sieg für uns, denn wir konnten zeigen, dass es alles eine Show war und worum es dieser Frau ging. Sie bekommt keinen Pfennig, denn wir gehen in Berufung. Auch wenn es Dutzende andere Vorwürfe gegen Bill Cosby gab, viele der Fälle gelten als verjährt und konnten bisher nicht zur Anklage kommen.
Neo Tokyo is about to explode. Streamline Pictures presents a state-of-the-art adventure. Akira.
Sie hören den Trailer zu Akira, also zu dem Film, der das Anime-Genre revolutioniert hat. 1988 ist das gewesen. Akira ist eine Dystopie, dreht sich um eine Jugendgang, kann man sagen, eine Motorradgang, die in politische Machtkämpfe und militärische Experimente gerät. Und das Ganze in einem Tokio, das nach einer atomaren Explosion wieder aufgebaut worden ist, teilweise ein bisschen so aussieht wie die Architektur aus Blade Runner. Und diese Architektur, das können wir Ihnen versprechen, ist ein ganzes Kapitel für sich und trägt locker eine ganze Ausstellung. Die gibt es auch, heißt Akira, die Architektur von Neo-Tokyo. Und der Kurator ist Stefan Rikeles. Tag, Herr Rikeles.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie uns alle sofort in Neo-Tokio reinbeamen wollten, sodass wir es direkt vor Augen hätten, mit welchen Worten würden Sie das tun?
Glühend und sehr, sehr hoch und dort oben ganz kalt.
Was ist denn das Herausragende an der Architektur Neo-Tokios?
Das Herausragende ist, dass diese Stadt gemalt ist. Und zwar sehr detailliert und ganz, ganz genau bis in den letzten Fensterwinkel ausgearbeitet. Eine Vision auf Papier, die nur im Film existiert. Wenn man eine Karte malen würde von dieser Stadt, würde diese Karte überhaupt nicht funktionieren. Diese Stadt ist wirklich imaginär.
Mein Eindruck war, ich sehe ein Hybrid aus Blade Runner, Chinatown und Gotham City. Viel Dunkelheit, viele Wolkenkratzer, viel Abgründigkeit. Was macht diese Stadt denn attraktiv?
Ja, sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Die Neo-Tokio-Stadt wurde aufgebaut nach dem Dritten Weltkrieg im Film und war sozusagen die Antwort dieser Menschen damals auf die totale Zerstörung. Dort leben wollen würde ich allerdings heute, glaube ich, eher nicht.
Die Antwort war quasi möglichst viele Menschen auf möglichst engen Raum so komprimiert zusammenzufügen quasi.
Genau, ja. Tokio hat schon immer ein Platzproblem. Auch in den 80ern war das sehr präsent. Die Immobilienpreise oder Grundstückspreise in den 80ern in Japan waren unheimlich hoch. Und einige Architekten und Städteplaner haben sich schon damals ausgedacht, wie wäre es denn, wenn wir mitten in der Bucht von Tokio ein künstliches Eiland aufschütten und darauf mit mehr Platz eine Stadt erbauen. Allerdings sind wir jetzt schon so viele, sozusagen, dass die auch sehr hoch werden muss.
Akira, das wissen wir heute, war sehr erfolgreich und stilprägend fürs Anime-Genre. Wie viel vom Erfolg macht denn die Stadt aus und die Architektur dieser Stadt?
Ja, wenn Sie mich fragen, sehr, sehr viel.
130%.
Ja, das ist eigentlich mein Ding. Und auch die Leute, mit denen ich mich unterhalte oder von Fans, kommt immer wieder, der erste Satz ist, ja, die Stadtkulisse hat sich eingeprägt für mich. Ein ganz schöner Teil war beim Aufbau der Ausstellung, war einer der Mitarbeiter, der die Bilder gehängt hat, hat gesagt, bei jedem Bild, was ich hier hänge, höre ich die Musik und höre ich die Stimme. Also tatsächlich in den Stadtansichten ist ganz viel von der Geschichte gespeichert schon.
Machen Sie uns ein Bild. Es sind ja 2200 Einstellungen, die der Film hat und Sie zeigen in Ihrer Ausstellung 59 Bilder aus Schlüsselmomenten dieses Films. Was ist so eines, das die Musik macht, wenn man es sieht?
Wir zeigen tatsächlich nur sehr, sehr wenige Bilder, 59 originale Bilder, aus denen der Film produziert wurde. Und ein Schlüsselbild für mich, das haben wir auch als Titelbild für die Ausstellung verwendet, ist eine Ansicht von Neo-Tokio, von einer Gasse, in der es kleine Läden gibt und Geschäfte und Bars in der Nacht, also mit Neonlicht beleuchtet. Und dieses Bild ist im Film nur ganz verschwommen zu sehen, weil es nämlich gemalt wurde, um die Sicht eines angeschossenen Mannes zu illustrieren, der gerade dabei ist, dieses Bewusstsein zu verlieren. Man sieht das Bild nur ganz verschwommen. Und das Schöne jetzt in der Ausstellung ist, dass wir da eben ohne Animationskamera direkt auf diese Hintergründe schauen können und dann sehen wir eine schön belebte nächtliche Szene aus der Stadt, die es sonst im ganzen Film überhaupt nicht zu sehen gibt in dieser friedlichen Art.
Sie haben ja schon eine Ausstellung zu einem anderen Anime-Meilenstein kuratiert, zu Ghost in the Shell. Woher kommt Ihre Begeisterung? Also warum das und nichts anderes? Angeln, Spanischkurs, keine Ahnung. Also warum 59 Stadtbilder aus Akira ausstellen?
Ja, schon als ich mit 3 Jahren Heidi gesehen habe, wusste ich werde einmal diese Ausstellung kuratieren.
Nein.
Natürlich nicht.
Ich habe es geglaubt. Ich habe es im Moment geglaubt.
Meine Begeisterung für diese Hintergrundbilder kommt aus einer längeren Beschäftigung in Japan mit den Künstlern, die diese Dinge gemalt haben. Was wiederum ein eher zufälliger Kontakt war, weil ich einfach lang in Tokio bleiben wollte und was zu tun brauchte. Und es gab eine Rechercheaufgabe für mich, diese Hintergrundmaler zu studieren. Und da habe ich als einen der ersten Hiromasa Ogura besucht, der Art Director von Ghost in the Shell und anderen wichtigen Filmen war. Und der hat mir seine Arbeiten gezeigt. Und da ich auch schon damals Ausstellungsmacher war, zuerst und dann erst Anime-Kurator wurde, habe ich sofort gedacht, dieses Ding, was ich da gerade vor mir habe, so eine Mischung aus Gemälde, Konstruktionszeichnung und Filmbild, ist so vielschichtig und interessant, es muss irgendwo an die Wand und gesehen werden in einem Museum. So fing das alles an, das war 2007. Und seitdem beschäftige ich mich nur mit dieser winzigen Nische im Anime.
Stefan Rikelus kuratiert Akira, die Architektur von Neo Tokyo, zu sehen bei der Choban Foundation in Berlin noch bis Anfang September. Und die Ausstellung ist gemeinsam organisiert mit seiner Rikelus Gallery, auch in Berlin. Und da gibt es auch, also auf beiden Webseiten gibt es auch sehr, sehr anschauliche Bilder zu sehen. Kann ich Ihnen empfehlen, sich da mal durchzuklicken und sich in den Bann ziehen zu lassen von dieser Anime-Großstadtwelt. Herr Rikelus, danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ganz herzlichen Dank.
Das Lesen der anderen.
In dieser unserer Rubrik sprechen wir heute mit dem Comic-Magazin Strapazin aus der Schweiz in Person von Herausgeber Christoph Schuler. Tag, Herr Schuler.
Guten Tag.
Ihr aktuelles Heft mit dem Titel Vergraben, Verbrennen, Verdrängen, das hat mich ziemlich zerrieben, und zwar zwischen zwei Polen. Ästhetische Schönheit einerseits und verlorene Hoffnung in die Menschheit andererseits. Was steckt hinter diesem Motto?
Ja, die verlorene Hoffnung, die steckt natürlich schon irgendwie dahinter. Kein Tag vergeht, wo man nicht mit irgendwelchen Umweltkatastrophen konfrontiert wird. Und aus diesem Grund hatte ich eigentlich schon länger mal das Bedürfnis, Comic-Reportagen oder Non-Fiction-Comics, wie man es auch nennt, über dieses Thema zu machen.
Jetzt haben Sie in Ihrem Heft untergebracht Umweltkatastrophen, Giftmüll, radioaktive Strahlung, Beseitigung von Kadavern und toten Menschen und eine Geschichte, die führt nach Ecuador ins Amazonasgebiet zu den Folgen der Erdölförderung. Was und vor allem wie erzählen die ZeichnerInnen davon, Amelia Fiske und Jonas Fischer, in dieser Geschichte voller Erdölflecken und Schatten?
Ja, Frau Fiske und Jonas Fischer, die sind also nach Ecuador gereist und haben sich dort mit diesem Problem auseinandergesetzt, vor allem der Erdölabfälle, die dort liegen bleiben und die dort vergraben werden oder in großen Teichen angelegt werden. Frau Fiske, sie ist ja eigentlich Amerikanerin. Sie kam aus Deutschland und lehrt jetzt an der Technischen Universität München und hat sich vor allem mit der Entstehung der Schäden aus dem Erdölgeschäft im Amazonasgebiet beschäftigt. Und mit Jonas Fischer hat sie einen sehr begabten jungen Zeichner gefunden, der, wie ich meine, das Thema sehr packend umgesetzt hat.
Wie hat er das gemacht?
Er war auch dort in Ecuador und hat wie verrückt gezeichnet. Er hat mir seine Skizzen gezeigt. Er hat tagtäglich gezeichnet, was er gesehen hat und was ihn beeindruckt hat. Und daraus ist eine sehr mitreißende Reportage entstanden, die übrigens auch als Buch veröffentlicht werden wird. Dieser Comic, den wir hier abgedruckt haben, der ist ja ein Auszug aus dem Buch, das später, also nächstes Jahr, erscheinen wird.
Eine andere Geschichte von Celine Künzle, schwarz-weiß gezeichnet und sehr lakonisch im Tonfall, fand ich. Die erzählt von der Arbeit eines Entsorgungsspezialisten, also der muss Gift und Sondermüll wegschaffen. Wie können wir uns diese Arbeit vorstellen?
Sie ging zu verschiedenen Abfallspezialisten, zu verschiedenen Leuten, die sich mit Abfällen beschäftigen, vom einfachen Hausabfallentsorger bis zu Wissenschaftlern, die sich mit der Entsorgung von Giftmüll oder schädlichen Stoffen beschäftigen. Und sie hat in wirklich kurzer Zeit hat sie die entsprechenden Leute gefunden, hat die interviewt und hat aufgrund dieser Interviews dann diesen Comic erstellt. Sie ist eine sehr schnell arbeitende Zeichnerin, die auch manchmal als Gerichtszeichnerin arbeitet. Und so ist es ihr gelungen, diese Interviews auf eine spannende Art umzusetzen.
Ja, und vor allen Dingen auch die Sicht derer, die da als Entsorger tätig sind. Wenn da so tote Ziegen liegen, die abzuholen sind oder vom Bauern gebracht werden, dann sagt einer sich zum Beispiel, ganz kalt lässt mich die Arbeit nicht. Manchmal frage ich mich, welche Art von Beziehung der Bauer zu seinen Tieren hat, wenn er sie mehrere Wochen tot auf dem Hof liegen lässt. Es ist ein Sinnbild für die Wegwerfgesellschaft. Es gibt aber auch das Gegenteil, Bauern, die sich bei mir ausweinen, weil sie ihr Tier verloren haben. Und dann sieht man da eben so eine Rampe, so ein Wagen voller Kadaver und die Ziegen tot liegen. Und also diese Empathie für die, die diesen Job machen, das fand ich sehr stark bei dieser Geschichte. Was ja scheinbar erstmal nicht reinpasst, wenn man die Zeichnungen sieht, das sind sehr farbenfroh, formatfüllende Insektenzeichnungen von Cornelia Hesse-Honegger. Passt dann aber doch ins Heft. Das sind nämlich deformierte Insekten, die sie in der Nähe von Atomkraftwerken gefunden hat, mit schweren genetischen Schäden. Welche Schlüsse zieht denn die Zeichnerin nach 50 Jahren, in denen sie ja diese Insekten schon zeichnet? Sie haben sie ja interviewt.
Ja, sie zeichnet diese Insekten ja mit großer Akribie und mit großer Leidenschaft, obwohl es beschädigte Insekten sind. Und sie ist ganz gezielt eigentlich von radioaktiven Mülldeponien zu AKWs in der ganzen Welt gereist, mit der Idee nachzuprüfen, ob das tatsächlich so ist, dass diese Insekten durch schwache radioaktive Strahlung beschädigt werden, was ihre ursprüngliche Hypothese war, als sie die ersten Insekten gefunden hatte. Und das hat sich dann ihrer Ansicht nach hat sich das bewahrheitet, weil sie immer wieder auf merkwürdig verwachsene und deformierte Insekten stieß, an den wirklich ganz unterschiedlichen Orten, sei es Tschernobyl in der Ukraine oder sei es in Fukushima in Japan oder Three Mile Island in den USA.
Also Sie hören es, das ist wirklich viel in einem Heft und das mutet einem auch schon was zu. Stilistische Bandbreite heißt das überragend groß in diesem Heft, im Strapazin, im Comic-Magazin. Das gibt es für 10 Euro. Ich habe mit Herausgeber Christoph Schuler über die aktuelle Ausgabe gesprochen, die eben heißt Vergraben, Verbrennen, Verdrängen. Herr Schuler, vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Kino und Corona, das ging gar nicht zusammen. Schon für die großen Kinos ging das nicht gut. Und wenn wir an die kleineren denken und das Arthouse-Kino, ganz schlechte Aussichten. Und Ende tat's noch ungewiss. Oder doch nicht? Kann es noch Hoffnung geben? Ein bisschen zumindest. Vielleicht. Es gibt gerade eine neue Arthouse-Kino-Kooperation für Deutschland. Und was das den Programmkinos bringt und welche Filme uns diese Kooperation in die Kinos bringt, das weiß Christian Berndt. Jessmark hat ein Leck in seinem Boot entdeckt. Für den maltesischen Fischer ist das eine Katastrophe, die seine Familie existenziell bedroht. Der maltesische Spielfilm Luzu erzählt ein menschliches Drama von antiker Wucht und wurde dafür auf internationalen Festivals gefeiert.
Luzu ist jetzt endlich mal ein Film aus Malta, der nicht nur auf Malta gedreht ist, sondern auch eine maltesische Geschichte erzählt. Hat in Sundance einen Darstellerpreis gewonnen.
Dass Luzu jetzt in Deutschland ins Kino kommt, hat er einer neuen Kinokooperation zu verdanken. Geschlossen zwischen der Schweizer Filmstiftung Trigon Film und dem Deutschen Verbund Unabhängiger Filmtheater Cinema Lovers. Cinema Lovers, erzählt Geschäftsführer Jens Geiger-Kieran, wurde 2021 gegründet mit dem Ziel, Filmtheater und Streaming zu verbinden. Den großen Streamern will man Filmplattformen entgegensetzen, die von Programmkinos kuratiert werden. Das Online-Programm soll aber keinesfalls eine Konkurrenz zum Kinosaal sein.
Was wir nicht machen, sind Premieren im Streaming. Die Filme gehören zuerst auf die Leinwand. Aber es ist vor allem für die Kinos eine Möglichkeit, ihr Programm viel weiter auszudehnen.
Die Kooperation mit Trigon Film soll vor allem das Kino stärken und Filme wie Luzu nach Deutschland bringen, die sonst kaum Chancen hätten, hierzulande auf die Leinwand zu kommen. Trigon Film ist seit seiner Gründung in den 80er Jahren spezialisiert auf internationale Filmkunst.
Das war eigentlich Pionierarbeit. Der Gründer Bruno Jäcki, der war Fan von diesem Weltkino und hat gesagt, ja, es gibt nicht nur Kino aus Europa oder aus den USA, sondern auch aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Und er wollte das in die Schweiz bringen. Das war wirklich einmalig.
In der Schweiz gibt es, meint die Programmleiterin von Trigon Film, Stefanie Rusterholz, ein breiteres Publikum für internationales Arthouse-Kino als in Deutschland.
In Deutschland ist oft auch noch die Synchro-Version sehr verbreitet und oft gibt es halt von diesen Filmen keine Synchro-Version. Deswegen ist es vielleicht da manchmal auch eine Hürde. In der Schweiz ist man eher noch Originalsprache mit Untertitel gewohnt. Dort ist die Synchro-Version im Arthouse-Bereich nicht verbreitet.
Die Kooperation mit Cinema Lovers soll für Trigon Film den großen deutschen Kinomarkt erschließen. Cinema Lovers wiederum verspricht sich von der Zusammenarbeit einen neuen Input fürs Arthouse-Kino in Deutschland.
Was wir uns erhoffen, ist tatsächlich, dass wir so ein bisschen gegensteuern können, dass das Programm, so wie es uns vorkommt, in den deutschen Programmkinos immer gleichförmiger wird, immer homogener wird und Filme aus afrikanischen Filmkulturen, aus asiatischen Filmkulturen immer mehr an den Rand gedrängt werden, einfach weil die Situation der Kinos gerade eine prekäre ist, nach Corona, aber auch schon davor.
Internationale Arthouse-Produktionen wie Luzu sind in Deutschland zum Kassengift geworden. Es fällt schwer, die Kinogänger dafür zu begeistern, meint der Filmproduzent Christoph Friedel.
Deutschland hat traditionell für ein großes Land sehr schlechtes oder sehr kleines Arthouse-Publikum.
Es ist genau passiert.
Friedel weiß, wovon er spricht. Er hat das Schweizer Bergdrama Drei Winter co-produziert. Der Film erhielt eine lobende Erwähnung der Wettbewerbsjury und war Kritikerliebling auf der diesjährigen Berlinale, hat aber bis jetzt noch keinen deutschen Verleih gefunden. Auch weil die Besucherzahlen in den Kinos im Moment katastrophal sind.
So ein Film wie Drei Winter hätte vielleicht früher 10.000 Besucher gehabt. Jetzt erwarten die Verleiher bei so einem Film 5.000 Besucher. Und da lohnt es sich nicht, den Film ins Kino zu bringen.
Und die Filmförderung, meint Friedel, bestraft den Mut zum Risiko. Denn die Verleiher bekommen die Vorkosten, zum Beispiel für die Filmwerbung, nur teilweise erstattet. In der momentanen Situation müssten die Verleihe deshalb auf Nummer sicher gehen, zumal mit DVD-Verkäufen und Fernsehrechten kaum noch etwas zu gewinnen sei.
Die deutschen großen Sender kaufen keine Filmkunst mehr, internationale schon gar nicht.
Filme wie Drei Winter, meint Friedel, werden vielleicht in Zukunft nur noch auf Festivals laufen, denn dort sei das deutsche Publikum wesentlich aufgeschlossener für Filmkunst als im normalen Kinobetrieb. Dabei, meint Jens Geiger-Kieran von Cinema Lovers, sind die Kosten für Filmrechte im Moment lächerlich gering.
Das ist schon fast absurd alles. Also da kriegt man für ein paar tausend Euro einen großen internationalen Namen, der jetzt im Wettbewerb in Berlin kann, auch zu finden ist. Und trotzdem ist es einfach für gerade die kleinen Verleiher ein Risiko.
Aber die Situation für die Programmkinos ist in Deutschland im Moment so katastrophal, sogar in den Opern und Theatern sind die Zuschauereinbrüche weniger massiv, dass vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist für die Kooperation von Trigon Film und Cinema Lovers.
Wenn jetzt nicht mal mehr die französische Komödie Publikum bringt, dann kann ich auch mal was wagen, was mir vielleicht auch als Kinomacher interessanter erscheint und kann dann vielleicht auch mal einen Film von Kyoji Kurosawa ins Kino bringen.
Aber dafür muss die deutsche Programmkinokultur erstmal überleben und das erscheint im Moment zweifelhafter denn je. Ja, aber so unhappy möchte ich hier heute nicht rausgehen. Ich könnte noch was Smoothes vertragen. Jesper Munk. Mit Baby. Jesper Munk können Sie gleich bei uns erleben im Deutschlandfunk Kultur mit Andreas Müller. Da ist er für eine Live-Session zu Gast. Yeah.